Ja, meine Damen und Herren, ich erlauben Sie mir erstmal zurückzukommen auf dieses Wort Sterbehilfe. Ich muss einfach meinen Kummer zum Ausdruck bringen dafür, dass der Ausdruck eben nicht mehr verwendet werden kann. Ich finde das schade. Aber so ist es nun mal. Nur um nochmal in Erinnerung zu rufen, helfen, also Saint-Exupéry im New Yorker Exil schreibt einen offenen Brief an seinen Freund, den Juden Leon Werth im besetzten Frankreich. Lettre en otage, Brief an eine Geisel. Im Deutschen heißt es ein Geiselbekenntnis einer Freundschaft. Das ist der Mann, dem er den kleinen Prinzen gewidmet hat. Und in diesem Brief schreibt er, ich muss dir helfen dürfen zu leben. Ich finde, das ist die beste Definition für Menschlichkeit und Freundschaft, die man sich denken kann. Ich muss dir helfen dürfen zu leben. Das geschieht in verschiedensten Weisen. Eine besonders selbstlose ist die Hilfe bei dem Lebensabschnitt, der Sterben heißt. Denn wer stirbt, lebt. Erst wer gestorben ist tot. Der Sterbende lebt. Und deswegen gehört die Hilfe beim Sterben zu den Formen von Menschlichkeit, Humanität und Freundschaft, dem anderen helfen zu leben. Und ich meine, dass diese Hilfe in diesem letzten Lebensabschnitt sogar eine besondere moralische Qualität hat, um es so auszudrücken, weil sie nämlich völlig selbstlos ist. Der Mensch, der an meiner Hand stirbt, nicht durch meine Hand, an meiner Hand, das ist der Unterschied. Der Mensch, der an meiner Hand stirbt, an dessen Hand kann ich nicht mehr sterben. Das heißt, Jesus schreibt ja so, wenn ihr die Leute einladet, die euch wieder einladen, das ist ja nichts Besonderes, nicht? Wo setzt ihr euch ein und es kommt nichts zurück? Das ist hier gegeben. Insofern ist das, finde ich, der deutlichste Fall von Freundschaft, von Humanität, von Lebenshilfe, die Sterbehilfe. Und jetzt wird dieses Wort benutzt seit Jahrzehnten als ein Euphemismus für Umbringen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir das Wort aufgeben und reden nur noch von Sterbebegleitung. Ich kann das auch nicht ändern, ich will es nur ansprechen. Wenn man nämlich immer nachgibt, haben wir hier überhaupt keine Sprache mehr. Weil einem jedes Wort im Mund herumgedreht wird und wenn man zu rasch nachgibt, wie drückt man dann noch aus, was man eigentlich ausdrücken will? Die Humanität. Das ist ein Wort, in dem ein gerades Gegenteil benutzt wird. Was ursprünglich gemeint wird. Es gibt einen wunderschönen Text und Zweizeiler von dem römischen Dichter Tibull, da heißt es Te spectem suprema mihi cum vene retroa, auf Deutsch, dich möchte ich anschauen, wenn meine letzte Stunde gekommen, dich möchte ich halten im Tod mit ersterbender Hand. Das ist Sterbehilfe. Und jetzt können wir den Ausdruck nicht mehr benutzen. Können wir noch reden von Begleitung. Ich finde das schrecklich. Und deswegen sollte man das wenigstens ansprechen. Aber jetzt ist es erstmal so, mein erster Punkt, ich habe also drei Punkte, Leben als Geschenk, Verantwortlichkeit und Recht auf den Tod. Drei Schritte, die ich mit Ihnen gehen will und die wir dann diskutieren können. Das erste ist also Leben als Geschenk. Die Frage ist, wie denkt der Mensch sein in die Welt gekommen sein, sein angefangen worden sein? Wenn wir bloß aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt sind, bloß also Sternenstaub, wie dann die Leute etwas poetischer sagen, wo nehme ich dann eigentlich her meine Selbstachtung? Unter welcher Rücksicht kann ich dann von Respekt und Menschenwürde sprechen, wenn wir nichts anderes wären als ein, und zwar ganz und gar nichts anderes als ein Produkt der Evolution. Dass wir auch ein Produkt der Evolution sind, sind klar. Dass wir auch ein Zellhaufen sind, ist klar. Aber ein Zellhaufen mit Würde. Und woher das denn? Also das ist eine Entscheidung, die vorweg liegt, ob ich das jetzt eher physisch angehe und frage, wie kommt es also zum Menschen und zu dem, was Freiheit heißt? Kann Mutter Natur Freiheit gebären? Weggelassen noch, dass sie mit blutverschmiertem Mund herumläuft, um Günter Eich zu zitieren. Kann Mutter Natur Freiheit hervorbringen? Nein, wir stellen fest, dass das geschieht. Und dann sagen heute so und so viele Naturalisten, ja klar, es passiert doch. Dass sowas passiert, wussten die Leute auch immer. Nur hat man früher noch gesagt, ich kann Höheres nicht wirklich aus dem Niederen erklären. Woher kommt Freiheit als Freiheit? Person würde Selbstbestimmung oder Autonomie, wie man dann auf Griechisch sagt, also Selbstgesetzlichkeit. Autos heißt Selbst und Nomie heißt Gesetz. Autonomie heißt Selbstgesetzlichkeit. Das heißt, dass ich nicht bloß Objekt bin, sondern ganz entscheidend Subjekt. Und diese Mitte des Bewusstseins, die nennen wir Gewissen, in der ich bestimme und niemand anders da über mich zu bestimmen hat. Also, ist unser Leben ein purer Zufall, einfach so passiert und jetzt sind wir halt da als Produkt oder Nebenprodukt? Oder kann man sagen, das Leben sei ein Geschenk? Kann man sagen, wir verdanken unser Dasein einer Wirklichkeit? Oder hat das Wort keinen Sinn? Dass man sich selbst nicht herstellt, wie Karl Marx behauptet hat, das wissen wir. Die Frage ist, sind wir bloß Zufallsprodukt oder sind wir ein Würdewesen? Sind wir gemeint? Ich meine, dass man in der Gewissenserfahrung, davon haben wir auch schon öfter hier gehandelt, dass man in der Gewissenserfahrung erfährt, dass man angesprochen wird, dass man unter einem Anspruch steht. Und dann ist die Frage nicht bloß, die ist noch einfacher, dass nur Personen sollen können, Tiere sollen nicht. Die tun, was sie tun. Und sie tun nicht, was sie nicht tun. Menschen können sollen. Sondern wo kann ein Sollen herkommen? Können Sachverhalte sagen, du sollst? Können sogenannte Werte sagen, du sollst? Können Situationen sagen, du sollst? Nein. Angesichts einer Notlage kann ich mir natürlich ein Gewissen aus dieser Notlage machen und deswegen sagen, so, hier sehe ich mich verpflichtet zu handeln. Ja, richtig, aber genau der, der sich da ein Gewissen daraus macht, wird sagen, ich sehe mich verpflichtet, mir ein Gewissen daraus zu machen. Wo kommt dieses Du sollst her? Man muss es nicht beantworten. Man kann es auch so stehen lassen. Kant beantwortet das nicht. Er sagt, ich erfahre, dass du sollst einfach. Das klang gestern Abend schon an. Sondern es ist ein Faktum der Vernunft, was ein merkwürdiger Ausdruck ist, weil Fakten an sich nicht für die Vernunft da sind, sondern für die Sinne. Wenn geschmeckt, gefühlt, gerochen, gehört, gesehen. Und die Vernunft deutet das, was da den Sinnen begegnet. Aber in diesem Punkt spricht Kant von einem Faktum der Vernunft, weil er sagt, das ist so unmittelbar mit der Vernunft begründet, dass überhaupt meine Freiheit bloß darin besteht, dass ich dort frei bin, wo mich ein Sollen trifft und es meine Freiheit ist, diesem Sollen zu entsprechen oder nicht. Das ist der Kern der Freiheit. In diesem Du sollst. Wenn, wo es nicht um Sollen geht, ist die Frage, ob man überhaupt frei ist. Ob da nicht einfach bloß Vorlieben, Gewohnheiten wirken, ob ich jetzt Tee oder Kaffee trinke oder dieses Brot oder jenes oder diesen Aufstrich oder jenen Aufstrich nehme, hat das wirklich was mit Freiheit zu tun? Kann man sich füglich fragen. Und deswegen ist der eigentliche Ort der Freiheit, wo ich von diesem Sollen getroffen werde. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, wenn man will, das gehört dann nicht mehr in die Ethik, wo das Sollen herkommt. Das ist dann schon Religionsphilosophie oder philosophische Anthropologie. Für die Ethik geht es nur darum, was soll ich tun und im konkreten Fall, wie begründe ich Normen. Ich rede hier auch als Ethiker, aber ich rede in diesem Doppelfeld, einmal als Anthropologe und einmal als Ethiker. Also mein Ausgangspunkt ist der, ich erfahre mich als frei, ich erfahre meine Freiheit im Ich soll, denn Freiheit unmittelbar kann man nicht beweisen und erfährt man auch nicht. Was wir erfahren, ist Spontaneität. Und spontan sind höhere Lebewesen von selber. Mein Beispiel ist immer der Dackel. Nicht? Man ruft den, kommen und er kommt oder er kommt nicht. Das nennt man Spontaneität. Freiheit gehört dorthin, wo ich soll, aber nicht muss. Also ich bitte Sie, wir machen für heute Vormittag einen scharfen Unterschied, den wir in der Umgangssprache nicht machen, zwischen sollen und müssen. Müssen heißt nicht anders können. Sollen heißt nicht anders dürfen. Wo ich nicht anders darf, kann ich anders. Denn ich kann ja nicht sagen, ich darf nicht durch die Luft flügeln. Das ist ja Quatsch, denn ich kann es gar nicht. Sondern dürfen betrifft immer eine Teilmenge des Gekonnten. Also entweder ich muss, da bin ich nicht frei, kann ich anders, sterben zum Beispiel. Oder mich mit meiner Freiheit auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite gibt es das Sollen, wo ich anders kann, aber wo Leute sagen, ich darf nicht. Wo man fragen muss, wo nehmen die das her? Das wären ethische Fragen, behandle ich jetzt erstmal hier nicht. Was wir behandeln, steht nachher bei Ihnen mit Ihren Diskussionen. Aber ich von mir aus gehe da jetzt erstmal nicht drauf ein. Und sage, ich erfahre meine Freiheit und meinen Rang in dieser unbedingten Verpflichtetheit. Und die gibt dem Menschen Würde, weil er unbedingt zu gehorchen hat. Drum haben wir das Gewissen eines anderen zu respektieren, zum Beispiel das Gewissen des Kriegsdienstverweigerers. Weil man niemanden zu Handlungen gegen sein Gewissen zwingen darf. Das zerstört die Person. Das ist Verletzung der Personenwürde. Also das ist der Kern unserer Würde und unseres Ranges, dass wir einsichtigerweise unbedingt der Wahrheit die Ehre geben sollen, das Gute tun sollen und das Böse lassen sollen. Vorrangig zu der Frage, die im Einzelfall geklärt werden muss, was ist hier und jetzt das Gute und das Böse? Dazu komme ich schon. Aber erstmal prinzipiell, dass ich überhaupt einen Unterschied mache zwischen Gut und Böse. Das macht nicht jeder. Es gibt Leute, die sagen, es gibt nur für mich angenehm, unangenehm. Nützlich, schädlich. Nein, es gibt den Unterschied von Gut und Böse. Böse heißt das, was schlechterdings nicht sein darf, wo ich sogar um den Preis meines Lebens mich zu weigern habe. Da gehören dann die Märtyrer hinein, der Religionen, der Weltanschauungen, der Freiheiten, der Wissenschaften. Gibt es ja überall Märtyrer, die einfach ihrem Gewissen treu bleiben und sagen, und wenn es mich das Leben kostet, weil für Menschen nicht das Leben das Höchste ist. Sondern genau diese Frage, wozu lebe ich, wofür habe ich zu leben, was habe ich eigentlich zu tun, das ist die Frage, die der Mensch sich stellt. Und das macht seinen Rang und seine Würde aus. Und weil diese Würde nicht daran hängt, dass wir gut sind, sondern dass wir gut sein sollen, ist die Würde auch unverlierbar. Denn auch der scheußlichste Kinderschänder soll in jedem Augenblick gut sein. Und weil die Würde am Sollen hängt, ist es unverlierbar und unzerstörbar. Und diese Erfahrung ist nicht eine, wo ich was mache, sondern wo mir was begegnet. Und jetzt behaupte ich, das würde ich nennen wollen, also das wäre dieses geistige Leben des Menschen, das physische Leben, das vitale Leben, das geistige Leben des Menschen, dass das ein Geschenk ist und seinen Rang und seine Würde ausmacht. Das ist nicht so selbstverständlich. Manche Leute sagen, dieses blöde Sollen, wäre ich das doch los? Meinen Studenten habe ich immer so gesagt, wie wäre es, wenn man beim ersten schweren Unrecht zur Strafe sein Gewissen verlöre? Wahrscheinlich würden viele Leute sagen, wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Bis man im zweiten Schritt erkennte, man liefe herum als ein Tier auf zwei Beinen. Und dann kann uns aufgehen, dass die Tatsache, dass wir gut sein sollen, etwas ist, was wir dürfen. Dass das für sich schon ein Geschenk ist. So formuliert das zum Beispiel der jüdische Philosoph Immanuel Levinas, den aus Litauen stammend in Frankreich gelehrt hat, der sagt, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte. Er drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Ich behaupte, das Beste und Höchste an Glück als Basisbestimmung erstmal, was uns im Leben begegnen kann, ist, dass wir gewürdigt werden, der Forderung gut zu sein. Das macht unseren Rang und unsere Würde aus. Wir sind nicht Tiere, wir sind nicht bloß Sklaven unseres Überlebenswillens, unserer Bedürfnisse. Wir sind gewürdigt der Forderung, gib der Wahrheit die Ehre, sei menschlich, behandle den Menschen niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck an ihm selbst. Mit Kantschen Worten jetzt gesagt. Das ist selber nochmal einerseits belastend. Es ist sehr belastend, dass wir diese selbstverständlichen Dinge lernen müssen, dass wir Typen sind, die es nötig haben, dass man ihnen das befiehlt. Das war auch so ein Satz, den ich meinen Studenten immer gesagt habe, wenn da grüne Männchen vom Mars kämen und sehen, hier gibt es Ethikunterricht, würden die sagen, die sind ja alle krank. Das Natürlichste von der Welt muss denen erst eingehämmert werden. Die sagen, ja, ja, so ist das. Die Christen nennen das Erbsünde, was das ganz genau ist, wissen sie auch nicht so, aber jedenfalls ist mit uns irgendwas nicht in Ordnung. Dass wir die Dinge erst extra geboten kriegen müssen, die an sich selbstverständlich sind. Aber nochmal, es geht mir gar nicht ums Gebot, sondern mir geht es erstmal darum, dass das ein Angebot ist, ein Geschenk. Oder wollten wir im Ernst wirklich lieber Tiere sein und nicht unter dieser Forderung stehen? Deswegen sage ich, entweder ich stehe unter der Forderung des Sollens oder ich stehe unter dem Gesetz des Muss. Es gibt kein Drittes. Und von dort her nehme ich mir heraus und lasse das mal so stehen. Punkt 1, das Leben ist erstmal ein Geschenk. Das ist das, was gemeint ist mit dieser biblischen, muslimischen Sicht, dieser beiden, also biblischen wie koranischen Sicht, dass sie von Schöpfung reden. Sie sagen, es gibt ein absolutes Gutes, das zugleich eine personale Wirklichkeit ist und die uns freien, nicht genötigt, freien Willens, theologisch ausreichend dafür, Gnade, muss nicht sein, freien Willens uns in dieses Dasein ruft und in diese Situation des Angesprochenseins uns das schenkt. Jede Gabe aber ist immer auch eine Aufgabe. Das Problem, nicht? Wenn man ein Buch geschenkt kriegt, muss man es wenigstens anlesen. Und wenn jemand selbst sich einem verschenkt, muss man ja mit dem leben. Muss, darf. Also, wie man das nimmt. Also, eine Gabe ist immer auch eine Aufgabe. Deswegen sagen manche Leute auch dazu, darf ich Ihnen was schenken oder so, nicht? Denn natürlich nichts teurer als Geschenke, die man kriegt. Weil man in eine Verpflichtung genommen ist. Deswegen ist also zu sagen, eine Gabe stellt immer auch eine Aufgabe dar. Ich stehe in einer Verantwortung. Bei Verantwortung hatten wir gestern schon geredet, dass manche Leute sagen, einfach so verantwortlich, sich selbst verantwortlich. Nein, wenn ich nicht der Ursprung meines Sollens bin, dann bin ich natürlich auch nicht die Adresse, der gegenüber ich verantwortlich bin. Jetzt haben wir es doch vergessen mit der Blink. Macht nichts, ich male in die Luft. Also ich meine, Verantwortung ist eine dreistellige Sache. Ich antworte jemand, 1, 2, in Bezug auf etwas oder jemand. Das kann nochmal wieder ich sein, das kann eine andere Sache sein, eine andere Person sein, aber verantwortlich sein ist immer dreistellig. Ich antworte jemand in Bezug auf etwas oder jemand. Wie bist du umgegangen mit? Darauf habe ich zu antworten. Wenn dieses Sollen eben nicht einfach aus mir entspringt, sondern meine Freiheit darin besteht, auf dieses Sollen zu antworten. So ist es aber nicht. Wir haben den nicht Widerspruchssatz erfunden, nicht wir haben den Pythagoras erfunden, sondern hat der Pythagoras nur gefunden. Und so haben wir auch nicht erfunden, dass Person respektiert werden soll, dass man der Wahrheit die Ehre geben soll, sondern das findet man und nicht erfindet. Und deswegen bin ich hier der Angesprochene. Das Ich ist zuerst ein Du. Wir fangen nicht mit Ich an. So, ich stehe schon mal da und bin in der Mitte der Welt als Sonnenkönig. Sondern ich fange an als jemand, der angeredet worden ist. Jeder von uns ist erstmal willkommen geheißen worden. Sonst ist er gar nicht hier, er oder sie. Sondern wäre ein Hospitalismus zugrunde gegangen. Also dieses grundsätzliche Angenommensein, das in diese Gestalt bei dem Erziehen dann jetzt und bei der Sittlichkeit zugleich Forderung heißt, da steckt beides mit drin. Vielleicht kann ich das nochmal deutlich machen, diesen Punkt mit dieser Dreistelligkeit und mit dem Sein, was ich da meinte, an diesem Wort von Aristoteles, diesem merkwürdigen, der schreibt an einer Stelle, für Lebewesen heißt Leben sein und sein Leben. Was soll das? Er will damit sagen, ich kann eigentlich nicht sagen, wenn da eine tote Katze in der Ecke liegt, da liegt eine Katze und die ist tot. Denn wenn die tot ist, ist es keine Katze mehr. Ich kann eigentlich nur sagen, da liegt eine Ex-Katze, eine gewesene Katze. Aber ich kann nicht sagen, da liegt eine Katze. Ich kann nur sagen, da liegt ein Katzenkadaver. Und das will also Aristoteles in dieser knappen Formulierung sagen. Er sagt, für Lebewesen heißt sein Leben und Leben sein. Also sein heißt nicht bloß oder erstmal vorhanden sein, sondern sein heißt für Steine, die liegen da rum. Für Pflanzen heißt es schon, sie wachsen. Und für Tiere noch mal mehr. Also sein heißt nicht bloß so und dann hängt außenrum noch so ein Mantel mit Leben. Sondern wenn ein Tier nicht lebt, ist es nicht. Und wenn es nicht ist, lebt es nicht. Und nur wenn es lebt, ist es. Und nur wenn es ist, lebt es. Ja? Das ist da einfach identisch. So, und jetzt kommt für den Menschen noch mal eine Steigerung dazu. Wir sind nicht bloß Lebewesen, sondern wir sind obendrein Geist- und Freiheitswesen. Und zum Geist- und Freiheitswesen gehört gut sein sollen. Der Wahrheit die Ehre geben. Auch das ist nicht was Zusätzliches. Sie können, versuchen Sie es mal für sich durchzudenken, wir können das ja nicht alles hier so machen, so viel Zeit haben wir ja nicht, durchzudenken, wie wollen Sie wirklich Freiheit denken ohne sollen? Als ob es das überhaupt gäbe, was soll das sein? Sondern Freiheit gibt es überhaupt nur, es wird geboren aus dem Du sollst. Mich trifft ein Du sollst und jetzt weiß ich, ich bin frei. Das heißt, da merke ich, ich kann anders. Ich sitze nicht einfach auf einer Schiene, wo es einfach so lang geht. Also ich gerate unter diese Verantwortlichkeit, die diese puren, heute sagen die Naturalisten, ich würde ihnen lieber sagen Materialisten, hat man das auch früher gesagt, weil Natur ein viel reicherer Begriff ist eigentlich, gehört auch so zu den verharmlosenden Ausdrücken, dass genau diese Dimension des Sollens überhaupt erst den Menschen in diese Situation bringt, dass hier was gegeben werden kann. Also nochmal, wenn jemand was sagt, sage ich, warum sagst du, was du sagst? Entweder sagt er das, weil er glaubt, er ist der Wahrheit verpflichtet, das so zu sagen, oder er ist so gebaut, dass er das sagen muss. Oder die Triebe treiben ihn so, das so zu sagen, eine Gier, ein Begehren, was er jetzt so reden muss, wie er reden muss, oder die Angst. Aber dann ist er nicht frei. Also, der Mensch erfährt sich als frei aufgrund des Du sollst. Das ist der Ursprung seiner Freiheit, ist diese meine Kernthese in diesem zweiten Schritt. Und dieses Du sollst, das ist einerseits eben eine Last, eine Bedrückung, aber es ist fundamental ein Geschenk. Und ich behaupte, dazu sind wir auch da. Wir sind da, um gut zu sein, um sittlich zu sein. Man könnte es noch ungeschützter, noch verkürzter sagen, wir leben, um zu lieben, nicht wir lieben, um zu leben. Das ist genau der Fehler, den Küng macht mit seinem Weltethos. Er sagt, wir wollen überleben und darum braucht man Ethos. Damit ist schon gar nicht begriffen, was Ethik heißt. Denn nochmal, wir brauchen nicht die Ethik, um zu leben, sondern wir leben, um ethisch zu sein. Denn bei Leben kann ich noch fragen, wozu leben? Fragen ja auch die Leute, wozu lebe ich? Und wenn Sie keine Antwort darauf haben, bringen Sie sich um. Also genau dieser Überschuss hier nötig ist. Ich meine also, dass man deswegen auch sagen kann, dass die Heiligkeit des Lebens genau darin gründet, dass es Geschenk ist. Und dass deswegen man mit diesem Geschenk verantwortlich umzugehen hat. Das Ganze natürlich unterstützt durch ein natürliches Streben nach dem Leben, da kommen wir dann gleich auf die Argumente dann in meinem dritten Schritt zum Suizid, wo dann damit argumentiert wird, dass wir einfach so einen Willen haben, am Leben zu sein. Also ein Geschenk, das gilt natürlich auch, soll man nicht einfach an sich reißen, aber man wirft es eben auch nicht fort. Es bringt einen irgendwie in Verpflichtung. Und jetzt könnte man doch sagen, auch im Namen der Autonomie, höflich ablehnen wird man ein Geschenk doch dürfen. oder ist man da unweigerlich genötigt, das jetzt zu akzeptieren? Das ist das Problem. Oder man kann es dankbar zurückgeben, wie ein gelesenes Buch oder eine zur Verfügung gestellte Ferienwohnung. Sollte das nicht möglich sein? Also, dass man nicht von Selbstmord reden sollte, ist ja eigentlich klar, genau wie man nicht von Freitod reden soll. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, auch hier, auch vom letzten Abend wieder, dass das eben eine ganz verschwindende Zahl ist, ob es das wirklich gibt, also diese sogenannten Bilanzselbstmorde, sondern dass das eben doch eine Situation der Unfreiheit ist, das, was die Ärzte sagen. Ich entsinne mich an so eine Diskussion zusammen mit einer Ärztin und der Journalist, der dieses Podium leitete, der wollte uns beide unbedingt dazu bringen, dass wir dafür den Freitod redeten. Aber die Ärztin wie ich, wir haben beide von unseren Argumenten zu dessen Kummer gesagt, nein, da ist nichts. Das ist ganz selten und ganz schwierig, dass das geht. Also man sollte weder von Freitod reden, noch von Selbstmord, denn Mord ist ja in ganz bestimmter Weise bestimmt. Also wir müssen erstmal ganz neutral reden von Selbsttötung oder Suizid, um korrekt zu sprechen. Also die Wertung erstmal herausnehmen. Das erlaubt mir auch so ein Klammer auf, was zur Bibel zu sagen. Das Gebot, was wir oft so zitieren, als du sollst nicht töten, heißt im Original nicht so. Es gibt Übersetzungen, die sagen dann, du sollst nicht morden. Das ist wieder zu eng, weil nicht bloß der Mord verboten ist, sondern auch der Totschlag. Ich müsste dieses Razach, was da im Hebräischen steht, korrekt übersetzen mit, du darfst nicht eigenmächtig totschlagen. Wir haben im Hebräischen ein anderes Wort, was die Soldaten tun. Niedermachen. Die haben ein eigenes Wort für das, was der Henker tut. Also die haben überhaupt eine Menge Wörter für töten im Hebräischen. Das Wort, was dort steht, müsste man übersetzen, du darfst nicht eigenmächtig totschlagen. Es gibt Fälle der Notwehr, alles Mögliche, das müssen wir jetzt gar nicht erörtern oder hinterher können wir das erörtern, wenn Sie wollen. Nur um zu sagen, man muss also gucken, was gehört hier hin. Und deswegen also erstmal bleiben bei diesem Punkt zu sagen, eigenmächtiger Totschlag ist untersagt, weil ich mir das Leben selbst nicht gegeben habe. Ich habe mich nicht empfangen und geboren, habe mich nicht gezeugt. Die Frage ist, ob ich dann einfach schlechterdings damit umgehen kann. Was ist also jetzt nun mit dem Suizid? Der wird philosophisch bis heute gegensätzlich beurteilt. In der Antike, ich rede jetzt nur von ernsthaften Beurteilungen, nicht was die Leute so herreden oder tun und im Affekt erst recht nicht, sondern in der Antike gibt es vor allen Dingen die Stoa, die ja sehr stark auch auf die ganze christliche und die Mönchspiritualität und so gewirkt hat. Dort gehört er zur Freiheit, er garantiert die Freiheit und die Souveränität des Menschen. Also Seneca, diese Leute, die sagen, das ist also, gehört zum Rang des Menschen, dass er nicht jeder Erpressung ausgeliefert ist, sondern die Möglichkeit hat, auf sein Leben zu verzichten. Man kann ihn nicht erpressen mit der Todesdrohung. Das geht noch hin bis zu Hegel etwa, wenn er in der Phänomenologie des Geistes dort von dem Kampf auf Leben und Tod zwischen den Selbstbewusstseinen spricht, wo er sagt, ich anerkenne jemanden als Person, wenn ich ihm zumute und zutraue, dass für ihn nicht das Leben der Güter höchstes ist. Das ist nämlich beim Tier so. Für ein Tier ist das Leben das Höchste. Entweder des Individuums oder der Art, oder heute haben es die Biologen mit den Genen. Selfish Gene, ne? Man da guckt. Der Mensch ist der, der für etwas lebt und deswegen auch für etwas sterben kann. Und jetzt sagt der Hegel, ich anerkenne einen als Person, wenn ich ihm zumute, sich nicht bloß vom Leben bestimmen zu lassen, von seinen Bedürfnissen, von seinen Wünschen, sondern dass er zum Beispiel einfach Sprechen hält. So wie in der Bürgschaft vom Schiller, wo der sich da zurückkämpft, um aufgeknüpft zu werden, nicht anstelle seines Freundes, der für ihn als Bürge geblieben ist. Wie war das hingehört? Also, dass der Mensch hier sich einsetzt und eintritt dafür und nicht das Leben als Höchstes setzt. Das kann man jetzt rasch sagen. Jetzt kommt darauf an, ist es denn ernst? Und darum führt Hegel an dieser Stelle das alte feudale System des Zweikampfs zwischen den Rittern auf, was er dann noch fortgelebt hat, bis es endlich vernünftigerweise verboten wurde und so in den Duellen dann noch. Im Offizierskorps und dann hinterher in den schlagenden Verbindungen oder so Geschichten. Der Kern ist also dieser, zu sagen, kann ich durch die Tat erweisen, denn geredet ist es schnell, dass für mich das Leben nicht der Güter höchstes ist, weil das den Menschen ausmacht. Und deswegen sagt also die Stoa, das gehört zur Freiheit und Souveränität des Menschen. Auf der anderen Seite gibt es den Platon, der lässt sein Sokrates sagen, nein, man hat sich an die Befehle der Götter zu halten, und wenn die Götter einen an eine bestimmte Stelle im Leben hinstellen, dann sei das so, wie eben ein Soldat an eine bestimmte Stelle gestellt wird von seinen Vorgesetzten, und dann kann er nicht einfach diese Stelle verlassen, sondern er hat dort seine Pflicht zu tun und das zu tun. Das ist Platons Argument, der ist also strikt gegen den Suizid. Und von dort her laufen bis heute beide Stränge so in der Philosophie durch. Dass es Vertreter gibt, die sagen, das darf nicht sein, weil ich eben nicht mein eigener Herr bin, sondern hier das Leben, das Schicksal, eine personale höchste Macht, also Gott genannt, oder wer auch immer, dafür dort einzustehen hat. Aristoteles weist auch den Suizid zurück, und zwar mit dem Hinweis auf die Gemeinschaft. Sagt, ich bin auch der Gemeinschaft verpflichtet. Ist eigentlich derselbe Gedanke. Die hat mir das Leben geschenkt, die hat mich großgezogen, die haben sich dafür eingesetzt, und ich kann mich nicht einfach wegstehlen, weil ich ja Verpflichtungen übernommen habe. Im alten Exupéry heißt das so, ich werde dem Samenkorn nicht seine gefräßige Plünderung vorwerfen. Aber zum Baum sage ich, du hast geplündert, wer plündert dich? Das heißt, ich empfange etwas und habe es dann weiterzugeben und kann mich dieser Verpflichtung über die Generationen weg nicht einfach entziehen. Kant hält ihn für unerlaubt, weil das Subjekt der Sittlichkeit nicht ausgelöscht werden darf. Das geht nicht. Das Subjekt der Sittlichkeit, das in diesem Anspruch steht, gut zu sein, das ist ein solcher Wert in sich, den darf ich nicht beseitigen. Reflektierte Verteidiger heute waren dann also unter den Zeitgenossen, so jemand wie Wilhelm Kammler oder Jean Améry, ne? Die sagen, das gehört zur Freiheit des Menschen, wobei Jean Améry ganz gezielt auch durchgedacht hat, was da für Paradoxe drin stehen, dass die letzte Tat der Freiheit dann die Selbstaufhebung der Freiheit ist oder so, steht alles drin. Und er sagt, das ist noch eine letzte Möglichkeit, und im Staatslexikon der katholischen Görresgesellschaft hat Annemarie Pieper den entsprechenden Artikel geschrieben. Sie bestreitet in aller Schärfe das Recht auf Selbsttötung. Ein Recht habe ich dazu nicht. Und schon gar nicht ein Recht darauf, dass andere mich töten, weil ich es nicht mehr kann. In der Berufung auf meine Autonomie soll ich andere zum Mörder machen dürfen? Gibt es kein Recht. Aber sie verteidigt die Erlaubtheit. Die Bibel, in der wird der Suizid nicht streng verworfen. Im Alten Testament nicht, der Saul tötet sich und er wird deswegen nicht beschimpft oder verurteilt. Im Neuen Testament kommt zwar der Suizid des Judas vor, aber auch dort wird nicht dieser Suizid verurteilt, wenn Sie die Texte lesen. Und es gibt auch unter den frühen Kirchenvätern noch immer wieder Stimmen, die die Selbsttötung zum Beispiel von Jungfrauen, um der Schändung zu entgehen oder so, loben. In dieser ersten frühen Phase. Durchgesetzt hat sich dann eben Augustinus, der wieder anknüpft an Platon. Und von dort her natürlich, auf den ich jetzt zu sprechen komme, der große allgemeine Lehrer der Kirche, also Thomas von Aquin, der denn die Selbsttötung ablehnt mit drei Argumenten. Und das ist an sich die klassische Lehre, die aber eben heute zum Teil ins Wackeln kommt. Die Begründung, die Thomas gibt, ist so: Schritt 1, jede Sache liebt von Natur aus sich, sagt halt Sache, Res, nicht, weil er einfach jetzt so abstrakt philosophisch redet. Jede Sache liebt von Natur aus sich und bewahrt sich im Sein und widersteht nach Kräften allem Zerstörenden. Wer sich tötet, handelt also gegen seine natürliche Neigung und gegen die Liebe. Wenn jemand lieben, heißt sagen, es ist gut, dass es dich gibt, es soll dich geben. Das ist die kürzeste, finde ich, kürzeste Form für Liebe. Hannah Arendt hat das auf diesen knappen Begriff gebracht, volo ut sis, ich will, dass du seist. Als kürzeste Definition von Liebe. Und da ich auch zur Selbstliebe verpflichtet bin, handle ich also gegen meinen eigentlichen Wunsch und meine eigentliche Sehnsucht, das war das, was eben angesprochen war, meinen Willen zu leben. Meine Anfrage daran, verliert der Mensch durch den Tod sein Sein? Oder könnte er nicht gerade durch die Preisgabe und erst recht durch die Hingabe, was anderes ist als Preisgabe, durch die Hingabe seines irdisch-leiblichen Lebens seine Personalität bewahren und vollenden? Aber zu dem ersten Argument. Zweiter Argument, sagt Thomas, jeder Teil ist Teil eines Ganzen. Der Mensch ist Teil der Gemeinschaft. Sie merken, hier kommt der Aristoteles zum Zuge. Ne? Der Mensch ist Teil der Gemeinschaft und der Gemeinschaft tut er Unrecht, wenn er sich entzieht. Meine Rückfrage an Thomas, ist das Individuum Teil eines Ganzen oder nicht Teilhaber am Ganzen? Wenn ich die Personenwürde ernst nehme. Steckte da nicht zu sehr im apersonalen Griechischen noch drin? Und dann kann ich auch sagen, zum Beispiel mit jemand wie Adrian Holderegger und Kollegen, die Unzulänglichkeit dieser beiden Beweise gilt als längst aufgedeckt. Und darum bleibt da nur das dritte Argument. Und das ist, da sagte er, das Leben ist ein Gottesgeschenk an den Menschen, bleibt aber, obwohl es geschenkt ist, unter der Vollmacht des Herrn über Leben und Tod. Und so verfehlt der Suizidant sich gegen Gott, wie gegen den, sein Beispiel ist dann, wie gegen den Herrn eines Sklaven, wenn ich den Sklaven von wem anders totschlage, tue ich dem anderen Unrecht, beraube ich den seines Sklaven. Und so darf ich also nicht jemanden töten, sei es mich oder wen anders, weil ich mir gar nicht gehöre, sondern Gott gehöre. Ich habe also gar kein Recht mehr, hier einzuschreiten. Und im Horizont solcher Gedanken habe ich ja auch erstmal mit dem Schöpfungsgedanken begonnen. Die Frage gehört dorthin. Tatsächlich ist Gott der Herr über Leben und Tod und der Herr des Urteils über Wert und Sinn erlebten Lebens und Leidens. So viel war bisher schon klar. Andere Leute können das nicht bestimmen. Dass der Arzt sagt, wie in den Niederlanden, klar, hier ist Leben unzumutbar, wird abgespritzt. Thomas sagt, nicht bloß andere, auch er selber kann es nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dieses Leben ist nicht mehr zumutbar, sagt Thomas. Ich bin nicht Herr meines Lebens. Und habe hier nichts zu verfügen. Auch hier eine Rückfrage von mir. Ist Gott nicht im selben Sinn auch, jetzt argumentiere ich also im Horizont Gottes, muss jetzt vielleicht ein Wort sagen, ich rede jetzt nicht als Theologe. Das Wort Theologie hat Platon, der Philosoph, in die philosophische Sprache eingebracht. Man ist nicht Theologe, wenn man von Gott redet, im klassischen Sinn, sondern Theologe heißt, ich rede von Gott, aber mit der natürlichen Vernunft, nicht mit Berufung auf irgendein Glaubenspapier. Also zur Philosophie gehört das Reden über alles. Deswegen gibt es ja auch dieses karikierende Märchen bei den Brüder Grimm, der Doktor Allwissend. Ne? Wahrscheinlich eine Schelling-Parodie. Also, dass man über alles reden kann, über Pflanzen, Tiere und auch über Gott. Mit der normalen Vernunft. Und das gehört zur Philosophie. Inzwischen muss man das dann eigens nennen, philosophische Theologie oder rationale Theologie. Theologia rationalis. um das deutlich zu machen. Und das Wort Theologie wird heute verwendet für eine Gruppe von kirchlichen Fächern, von theologischen Fächern, der sogenannten theologischen Fakultät. Und das ist eine Glaubenswissenschaft. Das sind Leute, die sich grundsätzlich auf die Bibel als geoffenbartes Gotteswort beziehen. Manche Leute sagen deswegen, die FDP hat das früher also sehr lauthals gesagt, das gehört gar nicht an die Uni deswegen. Andere sagen wieder, auch andere Wissenschaften brauchen andere Basiswissenschaften. Die Physiker brauchen die Mathematiker zum Beispiel. Das macht noch nicht eine Wissenschaft der Universität unwürdig, dass sie nicht ganz aus sich selbst lebt, sondern auf was anderem aufbaut. Sie baut auf einem Glauben auf. Das ist die Theologie im Unterschied zur Philosophie. Wird im Glaubenshorizont diskutiert. Ich rede ja als Philosoph in der gemeinsamen Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen und mit dem Anspruch nur auf die Kraft meiner Argumente. Und nur um das deutlich zu machen, wenn ich jetzt von Gott rede, das ist also so gemeint, wir sind zwar hier in einem christlich-katholischen Haus, aber ich rede das jetzt erstmal prinzipiell als Philosoph. Und da sage ich also, Gott ist auch der Herr über Gesundheit und Krankheit, trotzdem ist es nicht verboten, einen Arzt zu holen. Könnt ihr sagen, darf man nicht? Wenn Gott mir die Krankheit schickt, habe ich sie zu tragen. Wenn mir Gesundheit gibt, gut. Nein, ich darf was dagegen tun. Und so kann ich doch sagen, Gott ist der Herr über Leben und Tod. Aber es ist noch nicht. Deswegen muss ich vor ihm verantworten, wenn es Gott für mich gibt, dass ich mich töte. Aber es ist nicht von vornherein ausgemacht, dass ich das deswegen schon mal gar nicht darf. Ist der Unterschied deutlich? Verantworten muss ich es von ihm. Aber das andere nicht. Und was das jetzt näher heißt, dieses Stehen vor Gott, wie sich das umsetzt in konkreten Gehorsam, das muss man nochmal extra sehen. Und das ist nochmal eine offene Frage. Das hat, überspringt Thomas, das hat er nicht gemerkt damals. Und das ist ja kein Vorwurf. Wir sind einfach inzwischen durch alle möglichen Diskussionen nochmal raffinierter und nochmal haarespaltender geworden als da vor ein paar Jahrhunderten. Und jetzt muss man diesen Unterschied einzeichnen und ihn nochmal extra aufnehmen. Und da steht für mich immer noch die Antwort aus, ich lasse das einfach offen, berichte Ihnen das nur. Ich selber habe aus einer anderen Richtung einen Anstoß, den ich aufnehmen möchte, und ich gebe zu, dass mich das nicht bloß beglückt hat, aber es hat mich überzeugt. Und wahrscheinlich ist es für die Mehrzahl der Zeitgenossen auch befremdend, aber ich will es Ihnen vorstellen. Und ich beziehe mich auf einen Philosophen und Theologen in Freiburg, Hans-Jürgen Verweyen. Der hat eine sehr schöne Arbeit vorgelegt über die Implikation unbedingter Solidarität. In einem Aufsatz hieß Gottes Postulat und das Problem sinnlosen Leidens. Da geht es darum, er sagt, was ist bei himmelschreiendem Leiden. Also der Blick des Sterbenden richtet sich bis zuletzt fragend auf mich. Und sagt, was passiert mir hier? Was ist dort? Und in welches Dilemma komme jetzt ich? Und sagt er, ich komme in eine Aporie, also in eine Ausweglosigkeit, heißt das. Ich zitiere, entweder der Protestierende bleibt bei seinem Urteil über die absolute Sinnlosigkeit dieses Leidens. Warum muss der Mensch jetzt so gequält werden dort? So völlig sinnlos. Dann wird es einen Augenblick geben, ich fahre fort im Zitat, von dem an er den Sterbenden mit sich allein lässt, wo er zum anderen, wenn auch unausgesprochen, sagen muss, jetzt ist unser gemeinsamer Kampf um deinen Lebenssinn zu Ende. Von nun an bist du bloßer Spielball einer Macht, die allen Sinn verweigert. Ich aber bleibe auf dem Feld zurück, wo der Kampf des Sisyphus, wenn auch absurd und nie gewonnen, so doch vielleicht nicht ganz ohne Sinn ist. Also ich protestiere weiter und übernehme von dir die Fackel, aber mit dir ist Schluss. Oder, das ist die andere Seite, oder ich entscheide mich zu äußerster Solidarität und sehe mich veranlasst, meinen Mandanten, für den ich hier eintrete, auch bei diesem letzten Schritt in die Sinnlosigkeit hinein nicht allein zu lassen, ihm vielmehr zu signalisieren, ich versuche mitzugehen Also ich lasse ihn nicht dort liegen und protestiere da ans Schicksal hin und sage, ich gehe mit dir mit. Ich bleibe da. Das griechische Wort für Geduld heißt Hypomone, drunter bleiben, unter der Last. Ich bleibe dabei. Und dann schreibt er jetzt, verwandelt sich die Situation. Mit dem Schritt auf jenes Dunkel zu, muss der solidarisch Mitgehende eine Hoffnung auf Sinn wider allen Anschein von Sinnlosigkeit setzen. Das Wort Sinn kommt übrigens von der Wurzel mit der Bedeutung Weg, Richtung. Er muss gleichsam einen Blankoscheck unterschreiben, den nur der einzulösen vermöchte, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Das ist die berühmte Gottesdefinition von Anselm von Canterbury. Also entweder ich protestiere da weiter, oder das ist sinnlos, und dann habe ich die Solidarität aufgekündigt, oder ich halte die Solidarität aufrecht, ich gehe in dieses Dunkel mit hinein, und dann geht das gar nicht anders, als dass ich damit diesen Blankoscheck, wie er sagt, unterschreibe. Und damit kommt dann verweilen auf die Frage der sittlichen Erlaubtheit des Suizids zu sprechen, die heute über die Entschuldbarkeit aus psychologischen Gründen hinaus, sagt er, von Philosophen und Theologen offenbar in zunehmendem Maß vertreten wird. Ja, so ist es. Deswegen wollte ich Ihnen das auch nicht schuldig bleiben. Und er verneint sie jetzt mit demselben Argument und sagt, den vor mir zu Tode gekommenen mag ich vielleicht noch ein solches Signal des Mitgehens gesetzt haben. Für die nach mir Sterbenden setze ich ein deutliches Gegensignal. Ich lasse sie auf dieser dunkelsten Strecke ihres Lebens allein. Und diesen Gedanken von Verweilen, den will ich jetzt nochmal zuspitzen und zuschärfen. Und dazu muss ich erstmal verdeutlichen, was mache ich hier eigentlich mit dem Solidaritätsgedanken? Habe ich da nicht übertrieben? Wo bleibt die Autonomie oder so? Das ist tatsächlich der Punkt, den der neuzeitliche, ich habe es gestern schon angesprochen, der neuzeitliche Europäer zunehmend überhaupt nicht mehr versteht. Er versteht das Individuum als Atom, als Insel. Ist das aber nicht vielleicht in Frage zu stellen als purer Zeitgeist? In der biblischen Tradition ist es anders. Da gibt es nämlich eine berühmte biblische Episode. Abraham, bei dem Gott erschienen ist, da im Hain von Mamre, bei den Eichen, und ihm den Sohn verheißen hat, dem 100-Jährigen. Nicht? Und dann sagt der Sohn, jetzt gehe ich nach Sodom und Gomorra, denn die benehmen sich dort eben wie in Sodom und Gomorra, und das wird jetzt zerstört. Und dann traut sich der Abraham und sagt, na also, du wirst doch nicht da die Gerechten, die dort auch sind, auch einfach mit den Anständen hinuntergehen lassen. Und dann wird in einem atemberaubenden Handel, wie das halt im Zug gemacht wird im Orient, nicht, handelt er Gott herunter bis auf die 10 Zahl. Und Gott sagt, wenn ich 10 anständige Leute in Sodom und Gomorra finde, wird Sodom und Gomorra nicht zerstört. Und am nächsten Tag sieht man die Feuerwolken dort aufsteigen. Das heißt, es hat die 10 Gerechten nicht gegeben. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, die Schuld der Übeltäter dort. Jeder von denen hat in dieser Tradition nicht bloß seinen Tod zu verantworten, sondern den Tod von Sodom und Gomorra, denn wenn er der 10. gewesen wäre, wären alle am Leben geblieben. Deswegen gibt es bis heute bei den Juden den sogenannten Minyan, das heißt deutsch die Zahl, das heißt 10 Leute können eine Gemeinde bilden. Beten kann jeder alleine, so Gemeinde 10. Im klassischen orthodoxen Judentum 10 Männer, im Reformjudentum Frauen dabei sein, also 10 Mitglieder machen eine Gemeinde aus. Das heißt, hier ist ein Bewusstsein dafür da, dass man nicht bloß für sich alleine lebt oder steht, sondern dass man verantwortlich ist für die Gemeinschaft, zu der man gehört. Es hängt an dem einzelnen Zehnten, so wie es am schwächsten Glied in einer Kette reicht, wo sie reißt und alle fallen runter. Es ist nicht wahr, dass man sagen kann, mich geht nur mich an und Autonomie heißt einfach ich. Sondern wir sind viel enger miteinander verknüpft, als wir uns das inzwischen vorstellen. Konkret jetzt wieder auf unseren Punkt zurück. Wenn ich mich in bestimmten Lagen selbst töten darf, folgt daraus, erstens, um es nochmal zu erinnern, keineswegs, dass ich schon ein Recht darauf habe, andere um Hilfe zu bitten, geschweige denn sie zu nötigen. Das haben wir schon abgehakt. Ich will es nochmal in Erinnerung rufen. Aber es sagt auf jeden Fall, denn Ethik ist was Allgemeines, wenn ich es darf, darf es jeder in einer vergleichbaren Situation. Es gibt ja keine Sonderregelung für Schwett. Was soll denn das heißen? Ethik ist was Allgemeines. Damit aber gerät jeder, der in meiner Situation dann ist, unter Rechtfertigungsdruck. Wenn die Leute ihn fragen, warum lebst du noch? Du kostest uns so viel. Im Geldbeutel und an den Nerven. Und überhaupt und so. Warum klebst du immer noch am Leben? Muss er begründen und sich rechtfertigen, dass er noch lebt. Ich behaupte aber, dass das eine fundamentale Verletzung der Menschenwürde ist, wenn ich mein Dasein soll rechtfertigen können. Denn keiner von uns kann sein Dasein rechtfertigen. Keiner von uns kann hier aufstehen und sagen, die Welt ist besser dran, dadurch, dass es mich gibt. Das können nur andere zu uns sagen. Es ist gut, dass es dich gibt. Wie sollen wir eine Bilanz aufstellen? Was richten wir an Menschen an? Wie engen wir ihr Leben ein? Was geschieht da und dort? Wir brauchen es gar nicht auszuführen. Also für mich gehört es zur Wahrung der Menschenwürde, dass jemand nicht in die Situation gebracht wird, wo er sein Dasein zu rechtfertigen hat. Das geschieht aber dadurch, wenn ich an einer Stelle mich töten darf. Denn dann dürfen es alle. Also Sie merken, ich rede nicht von gierigen Erben. Ich rede nicht von Leuten, die da jetzt irgendwelche ihre Schliche haben. Davon war gestern schon die Rede. Ich rede also nicht von irgendwelcher Slippery Slope oder Rutschbahn oder so, also Dammbruchargument. Nein, ich rede davon, dass ganz prinzipiell dadurch, wenn ich mich in einer Situation töten darf, damit gesagt ist, jeder darf es in meiner Situation, und damit können diese Leute auf die Frage, warum lebst du noch, nicht mehr sagen, ich darf gar nicht anders, das Leben ist heilig. Sondern die müssen sagen, ich möchte gern noch länger. Sag mal, was bist du für ein Egoist? Ich muss also sagen dürfen, es ist mir nicht erlaubt und keine anderen Begründungen. Nur das wahrt meine Menschenwürde. Also nochmal, mir ist ganz wichtig, dass ich hier nicht von möglichem Missbrauch rede. Nicht von Dammbruch, nicht von schiefer Ebene. Man wird dann unterstellt und dann ist es angeblich eine weiche Argumentation. Nein, meine Argumentation ist knochenhart. Der Kerngedanke ist die Einsicht, dass niemand von uns sein Dasein rechtfertigen kann. Und darum rede ich auch nicht von der Wertebene, vom Wert des Lebens, sondern der Heiligkeit des Lebens. Nur wenn hier grundsätzlich der Zugriff versagt ist, können wir leben. Ich vertrete also nicht den Kurzschluss, weil Gott Herr des Lebens ist, dürfen wir nicht darüber verfügen. Das sehe ich bei Thomas so, das sage ich nicht. Ich sage, aus dieser Herrschaft Gottes folgt, dass ich mich vor ihm verantworten muss. Das kann der Märtyrer, der sich für andere opfert. Das kann jemand, der sich in Notwehr oder jedenfalls in Beistandsnotwehr engagiert. Aber ich sehe nicht, wie man Euthanasie damit rechtfertigen kann. Ich muss nicht positiv aufweisen können, das Leben oder ein Abschnitt dieses Lebens sei sinnvoll. Erst recht muss ich nicht zeigen, worin der Sinn solcher Schmerzen besteht. Ich glaube nicht, dass einen das vor Zynismus schützen kann, wenn man sowas versucht. Das hat auch die biblische Tradition lernen müssen. Deswegen bin ich so froh, dass es das Buch Hiob in der Bibel gibt. Nein, es gibt die Fragen, warum und wie lange noch. Das ist ein Punkt für sich nochmal. Also und drum, meine ich, geht das nicht, diese Argumentation. Ich habe solche Überlegungen das erste Mal für mich durchgedacht, als ich vor Jahren, als das Buch rauskam von Walter Jens und Hans Küng für einen selbstbestimmten Tod seiner Zeit. Wo er da eintritt und mit so emotional Argumenten, wie das damals der Goebbels auch gemacht hat, ich fand das wirklich schrecklich, wo man also sagen muss, und da gab es eine Rezension zu diesem Buch, das war überschrieben, die Rezension, es gibt keinen menschenwürdigen Tod. Natürlich mit Hinweis auf Bücher wie wir sterben, nicht? Ein Ende in Würde von Sherwin Newland. Deswegen war mir so wichtig gestern schon diese Bemerkung, es gibt keine menschenunwürdigen Zustände, nur einen menschenunwürdigen Umgang mit Menschen in Zuständen. Ist nicht wahr. Also ich muss mir Würde, es heißt nicht, dass ich da gelöst und souverän da mich verabschiede und nur das wäre Würde. Nein, eben gerade nicht. Das, wenn ich das so ansetze, dann geht es nicht. Also Menschenwürde ist nicht stoische Herrschaft über das Schicksal. Souveräne Selbstbestimmung, privates Lebensarrangement nach Lust- und Schmerzbilanzen. Besteht nicht die Höchstform von Würde und Freiheit genau darin, dass ich mich nicht festhalte, sondern mich hingebe? Lassen Sie mich nur einen Schritt weiter gehen und sagen, dass ich mich mir nehmen lasse. Warum betone ich das so? Weil wir uns gar nicht ganz hingeben können. Wird auch zum Stichwort Autonomie. Meinen Studenten habe ich das so ausgedrückt, solange wir uns noch hingeben, haben wir die Hand unterm Tablett. Das ist es noch nicht. Sondern ich muss mir genommen werden und die Frage ist, ob meine Freiheit sich nicht daran vollendet, dass ich mich mir nehmen lasse. Das wäre die äußerste Form von Freigebigkeit. Das wäre Gesetz meines Lebens, Autonomie. Geschenkt und sich mir nehmen lassen, weil ich weiß, ich bin zu schwach, mich selber ganz zu schenken. Dann verwandelt sich die ganze Sache. Das gilt, dieses sich nehmen lassen, das gilt für eine Hochzeit des Lebens, im sich ergreifen lassen vom Zauber des Du in der Liebe, im Entzücktsein, im Hingerissensein, man ist ganz weg. Dann nennt man das auch den kleinen Tod. Wie wenn man von hier aus auch hineinzudenken hätte auf den großen Tod. Das Dunkel des Sterbens hinein. Ich verspreche keine Sinngebung, noch nicht mal Trost, aber vielleicht vertieft es unter Umständen sogar den Schrecken. Aber ob diese Frage nicht hineingehört, dass eine letzte Chance des Menschen darin besteht, sich genommen zu werden und darin einzuwilligen. Das ist eine sehr zugespitzte und steile These. Es steht an Ihnen, sie zu diskutieren, sondern das ist Quatsch, das lassen wir gleich liegen. Ihnen was danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.